für heute Nachmittag ist im Johannes Kapitel 2 und ich möchte einige Verse daraus vorlesen. Und zwar ist das die, wo Jesus die Leute aus dem Tempel hinaustreibt. Genau, schau, da kommen nur ein paar für Sitzplätze. Sie im Johannes Kapitel 2 von Vers 13 an. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Soweit, so gut. In diesem Abschnitt lernen wir eine Seite von Jesus kennen, die heute leider nicht mehr allzu oft gepredigt wird. Nämlich der Zorn Gottes gegenüber Sünde und Gottlosigkeit. Und es ist wichtig, dass wir lernen, Jesus Christus bleibt nicht gleichgültig, wenn er sieht, wie Menschen verächtlich und respektlos mit Gott umgehen. Und das kommt daher, weil Jesus seinen Vater liebt. Wenn du zum Beispiel deine Eltern liebst oder deine Freunde, deine Frau, deinen Freund, dann ist es dir nicht egal, wenn andere Menschen lästerlich oder lieblos oder lügenhaft über deinen Geliebten reden. Genau das ist mit Jesus Christus. Und so wie diese Menschen respektlos, verächtlich dem Vater gegenüber handelten, das erweckt in Jesus einen Zorn. Und ich möchte heute Nachmittag ein bisschen über den Zorn Gottes reden. Es ist nämlich ein Thema, worüber leider nicht mehr allzu oft gepredigt wird. Es ist zwar in unserem Glaubensbekenntnis verankert, wo wir jeden Sonntag in der Kirche sagen: Er, Jesus, sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Gott ist nicht nur Retter, Gott ist auch Richter. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament unterscheidet ganz klar zwischen Geretteten und Verlorenen, zwischen Menschen, die Gott kennen und Menschen, die Gott verachten, zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gerecht und Ungerecht. Im Hebräer 9, Vers 27 lesen wir: Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Übrigens, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, nicht zweimal oder dreimal. Der Gedanke der Reinkarnation hat in der biblischen Lehre keinen Raum. Und er sagt, es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, nicht öfter, und danach ist das Gericht. Und wisst ihr, warum Menschen Angst haben vor dem Sterben? Das ist nicht der Tod, sondern sie haben Angst vor dem Gericht. Irgendwie wissen wir es. Man hört heute viele Predigten über die Liebe Gottes und über die Gnade Gottes, und das ist auch recht so. Aber man hört leider wenig über die Gerechtigkeit Gottes und über seine Heiligkeit. Ich habe kürzlich gelesen, in früheren Generationen hatten Menschen Angst vor Hölle und dem Gericht. Heute haben Pfarrer und Prediger Angst, über Hölle und Gericht zu reden. Aber ein Theologe hat einmal richtig gesagt, wer nicht an Satan und sein dämonisches Wirken glaubt, der kann das Treiben dieser Welt nie verstehen. Und da gebe ich ihm recht. Vor kurzem in einer Bibelschule gesprochen und da waren auch einige Bibelschüler aus Afrika dabei. Und einer aus Ghana, er kam zu mir und hat gesagt, in Afrika reden wir völlig offen über das Gericht Gottes und die Hölle. Ich verstehe nicht, warum ihr in Europa nicht normal darüber predigt. Es hat wahrscheinlich damit zu tun, weil ihr keine Furcht mehr vor Gott habt. Natürlich gibt es Gründe, warum wir in unserer aufgeklärten Welt nicht mehr über das Gericht Gottes reden, so wie früher. Weil früher hat man mit Predigten über Feuer, Gericht und Hölle Menschen Angst eingejagt und Menschen kontrolliert. Im Mittelalter ging es bis zum Wahnsinn, wo Hexenverbrennungen an der Tagesordnung war. Und mit Predigen von einer falschen Furcht vor Gott hat man Menschen manipuliert und mit Angst regiert. Und weil mit dieser Angstreligion so viel Unheil angerichtet wurde, haben sich einige Theologen absolut davon distanziert. Ich kann es nachvollziehen, warum. Gewisse Kirchen machen das auch bis heute so. Wir hatten gerade eine Bibelschülerin bei uns am Dauernhof. Sie war so erleichtert, als wir die Bibel studiert haben und ich ihr erklärt habe, dass es nicht stimmt. Ihr Pfarrer hat gesagt, wenn du Sonntag ohne Kopfbedeckung in die Kirche kommst, gehst du in die Hölle. Diese Dinge gibt es bis heute. Und das ist ein Wahnsinn. Aber nur weil es missbraucht wird, heißt es nicht, dass wir es wegwerfen müssen. Und es ist ein großer Verlust, wenn wir heute nicht mehr über die Furcht Gottes predigen. Und wisst ihr warum? Die meisten Christen wissen nicht, was sie anfangen sollen damit. Wenn du über Furcht Gottes reden, du sollst Gott fürchten. Die meisten Christen heute, was ist das? Warum? Wie? Und man denkt, ja, ist Liebe. Sie können es nicht einteilen, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil es nicht mehr gelehrt wird. Und darum möchte ich heute ein paar Minuten darüber nehmen. Es gibt eine legitime Furcht vor Gott und die ist gesund, nicht krank. Nämlich ein Gott, der gleichgültig gegenüber Sünde und Ungerechtigkeit wäre, das wäre kein Gott, höchstens ein lächerlicher Gott. Ein Gott, der zuschauen würde, wie Frauen vergewaltigt, Kinder missbraucht werden und es wäre ihm egal, er sagt, ja, ist halt so, ist aber nicht so tragisch. Das wäre kein liebender Gott, das wäre ein pathetischer Gott, ein armseliger Gott. Ich bin so dankbar für diesen Abschnitt von Jesus, wo er die Leute raustreibt, wo er zeigt, er hat ein Gefühl, ein Gespür für Gerechtigkeit und er heißt es nicht gut und es bleibt nicht unbestraft. Im Psalm 7, Vers 12 lesen wir, Gott ist ein strafender Gott jeden Tag. Im Englischen gefällt es mir, da steht, God is angry every day. Gott ist zornig jeden Tag, hast du das gewusst? Weil Gott ein gerechter Gott ist und Sünde nicht einfach stehen lässt, als ob sie nicht geschehen wäre. Im Alten Testament hat Gott viele Namen. Jehova Jireh, das heißt Gott, der uns versorgt. Jehova Shalom, das ist der Gott des Friedens. Jehova Roi, das ist der Herr, unser Hirte. Ich möchte euch aber jetzt noch einen anderen Namen zeigen, und zwar in Hesekiel Kapitel 7. Und ich lese einige Verse vor, Verse, die eigentlich kaum gelesen werden. Aber möchte ich euch ermutigen, seid nicht selektiv in eurer Bibellese, sondern lest die ganze Bibel, nicht nur die paar Kapitel, die uns gefallen. Hesekiel 7, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Und du Menschensohn, sage, so spricht der Herr, Herr zum Land Israel, ein Ende kommt, es kommt das Ende über die vier Ecken des Landes. Jetzt kommt das Ende über dich, und ich lasse meinen Zorn gegen dich los, und ich richte dich nach deinen Wegen, und alle deine Gräuel bringe ich über dich. Ich werde deinetwegen nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben, sondern deine Wege will ich über dich bringen, und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. So spricht der Herr, Herr, Unheil über Unheil, siehe, es kommt. Ein Ende kommt, es kommt das Ende, es erwacht gegen dich, siehe, es kommt. Es kommt die Wende über dich, Bewohner des Landes, es kommt die Zeit, nahe ist der Tag, Bestürzung und nicht Jauchzen auf den Bergen. Jetzt werde ich bald meinen Grimm über dich ausgießen und vollende meinen Zorn an dir und richte dich nach deinen Wegen und alle deine Gräuel bringe ich über dich. Und ich werde deinetwegen nicht betrübt sein, ich werde kein Mitleid haben, nach deinen Wegen werde ich es über dich bringen und deine Gräuel sollen sich in deiner Mitte auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr einer bin, der schlägt. Ich, der Herr, bin einer, der schlägt. Und im Hebräischen heißt es Jehova Makke, der Herr, der schlägt. Gott ist zornig über Sünde und darum wird er schlagen. Und seht ihr, ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe zwei Töchter, einen Sohn. Die Lise ist jetzt 16 Jahre alt, ein hübsches Mädchen. Angenommen, ein Drogendealer kommt in unser Dorf irgendwie und es gelingt ihm, dass die Lise mit ihm geht. Er nimmt sie mit, er verführt sie, sie wird drogensüchtig, sie wird vergewaltigt und ihr Leben wird total verhaut. Wenn mir als Vater es gleichgültig wäre, was mit meiner Tochter geschieht, ich wäre kein liebender Vater, sondern ich hätte einen Zorn gegen diesen Menschen, der meine Tochter kaputt gemacht hat. Und dieser Zorn gegenüber diesen Menschen ist der Beweis meiner Liebe für meine Tochter. Und Gott ist zornig über Sünde, und er wird es einfordern. Und jetzt kommt das Gewaltige. Und das ist das Gewaltige. Gottes Zorn über Sünde trifft nicht dich oder mich, sondern es traf seinen Sohn. Am Kreuz von Golgatha hat Gott seinen gerechten Zorn über Sünde, über das, was die Menschen entstellt hat, vollkommen entladen. Römer Kapitel 3 lesen wir das, dass der Zorn Gottes am Kreuz vollkommen befriedigt wurde. Er hat seinen eigenen Sohn geschlagen, Jehova Makke, ein Gott, der schlägt. Schlägt nicht dich oder mich, er schlug seinen Sohn. Und wisst ihr was, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber es scheint so, als ob Gott mich und dich mehr liebt als seinen Sohn. Denn seinen Sohn hat er geschlagen, damit wir freigehen können. Und Freunde, das ist das Evangelium. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Und darum ist der Sohn Gottes, Jesus Christus, das alleinige Gnadenangebot eines gerechten Gottes, der über Sünde zornig ist und sie bestrafen wird. Und er hat sie bestraft. Und wer immer dieses Gnadenangebot annimmt, der ist sicher, in der Gegenwart eines heiligen Gottes, weil die Strafe wurde bezahlt. Darum brauchen wir keine Angst haben vor Gott. Das ist das Wunderbare. Darum sagt der Apostel Johannes im 1. Johannes 4, Vers 18, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Das ist ja genau das Evangelium. Wir müssen uns nicht mehr fürchten. Und diese gute Botschaft müssen wir verkündigen, dass die Menschen es hören. Allerdings, wenn wir das Angebot Gottes bewusst ablehnen, dann besteht die Gefahr, dass der Zorn Gottes über dich bleibt. Im Neuen Testament ist es sogar sehr scharf formuliert. Im Hebräer Kapitel 10, Vers 31 lesen wir, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn wir Gottes Gnadenangebot mit Füßen treten, dann wird der gerechte Zorn Gottes über uns kommen. Gibt es das Zitat eines Theologen? Er sagt, die große Schuld der Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht. Die Versuchung ist groß und seine Kraft ist gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und es nicht tut. Das ist die Schuld. Wenn ein Mensch weiß, wohin er umkehren kann und er tut es nicht, das ist seine Schuld, nicht die Sünde. Für Sünde wurde bezahlt. Und ich möchte euch auch ermutigen, wir müssen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, vom Gericht Gottes erzählen. Wir müssen ihnen davon erzählen. In Apostelgeschichte 17, das ist Der Hans hat ja Ideen, ich sage euch was. Aber in der Apostelgeschichte 17, da lesen wir die Geschichte, wo der Paulus in Athen ist. Und da bringt er das Evangelium, erzählt er ihnen von Jesus, Menschen, die nichts von Jesus wussten. Übrigens, wenn du wissen möchtest, wie du Menschen von Jesus erzählst, die nichts von Jesus wissen, lies Apostelgeschichte 17 durch. Er geht nach Athen und dann, ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Geschichte, aber auf jeden Fall schaut er sich um. Er versucht, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Er versucht zu erfahren, was sie glauben. Und dann steht er am Maßhügel und erzählt ihnen das Evangelium. Und da sagt er ihnen, Paulus stand auf und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Übrigens, er hatte immer Respekt vor ihrer Religiosität, auch wenn sie falsch war. Habt immer Respekt vor dem Glauben anderer Menschen, egal was sie glauben. Denn sie suchen. Und es ist ein völliger Unsinn, ihnen zu sagen, das ist alles Blödsinn, was du glaubst. Nein, er kennt die Wahrheit noch nicht. Sei respektvoll mit dem, was andere Menschen glauben. Paulus war es auch. Und dann sagt er weiter, ich entdeckte einen Stein, da stand drauf, einem unbekannten Gott. Und von dem möchte ich euch jetzt erzählen. Dann beginnt er, der Gott, der die Welt gemacht hat. Und alles, was darin ist, er erzählt ihnen von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann geht er weiter und sagt dann im Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Ungewissheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Und jetzt ist interessant, warum soll der Mensch, übrigens Buße tun heißt umkehren. Ich habe bis jetzt so gedacht, jetzt kehre ich um und jetzt denke ich so. Und er sagt, Buße tun, wisst ihr, warum ihr Buße tun sollt? Weil Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird. Das ist interessant. Paulus beginnt damit, er sagt ihnen, Leute, der Gott, der das Universum geschaffen hat und auch dich und mich, dieser Gott wird uns einmal richten. Es ist wichtig, davon zu erzählen. Es gibt auch eine sehr tröstliche Seite zur Furcht Gottes. Gott fürchten heißt nämlich Gott lieben. Die Gottesfurcht kann manchmal falsch gepredigt werden, dass man am Ende so rausgeht mit einem Gefühl, oh, das ist aber ungut jetzt mit diesem Gott. Gott fürchten heißt Gott lieben. Martin Luther in allen seinen Erklärungen zu den 10 Geboten begann immer, wir sollen Gott fürchten und lieben. Ich möchte euch das so erklären. Meine Frau, die heißt Anne-Lore, die liebt die Narnia-Geschichten. Kennt ihr die von C.S. Lewis? Viele von euch werden die kennen. Und da gibt es, glaube ich, 6 oder 7 Bände. Und einer dieser Bände heißt der Silberne Sessel. Und in diesem Band, C.S. Lewis beschreibt da märchenhaft ein Mädchen, das heißt Jill in dieser Geschichte. Und sie trifft den Löwen Aslan. Und Aslan ist eine Figur für Jesus Christus in diesen Erzählungen. Aslan symbolisiert Gott. Und am Ende haben Aslan und dieses Mädchen eine zärtliche Liebesbeziehung. Aber bevor die Jill lernt, Aslan zu lieben, muss sie lernen, ihn zu fürchten. Und ich lese euch das vor. Am ersten Mal begegnet dieses Mädchen Jill dem Löwen an einem Fluss. Und der Löwe saß bedrohlich da. Hast du Durst? Fragt der Löwe. Ich bin schon fast verdurstet, antwortet Jill. Dann trink, sagt der Löwe. Darf ich? Kann ich denn wirklich? Und würde es dir etwas ausmachen, wenn du weggehst, während ich trinke? Fragt Jill ängstlich. Der Löwe antwortete auf diese Frage mit einem kurzen Blick und einem tiefen Knurren. Als Jill seine regungslose, riesige Gestalt betrachtete, begreift sie, dass sie genauso gut den Berg hätte bitten können, zur Seite zu rücken und ihr Platz zu machen. Zugleich bringt das durstige Mädchen das Plätschern des klaren Flusses fast um den Verstand. Würdest du mir versprechen, dass du mir nichts tust, fragt Jill, wenn ich komme? Ich verspreche nie etwas, sagt der Löwe. Jills Durst ist so groß, dass sie, ohne es zu bemerken, inzwischen einen Schritt näher gekommen ist. Frisst du kleine Mädchen, fragt Jill. Ich verschlinge Mädchen, Jungen, Männer, Könige, Kaiser, Städte und Reiche, sagt der Löwe. Und es klingt nicht so, als sei es Prahlerei oder als tue es ihm leid oder als sei er verärgert. Er sagt es einfach. Ich traue mich nicht zu kommen und zu trinken, sagt Jill. Dann verdurstest du, entgegnete der Löwe. Meine Güte, seufzt Jill und kommt noch einen Schritt näher. Dann muss ich wahrscheinlich gehen und einen anderen Fluss suchen. Es gibt keinen anderen Fluss, sagt da der Löwe. Und in der Geschichte, das Mädchen trinkt dann und dann sagt der Löwe, komm her zu mir. Und dann steht sie zwischen seinen mächtigen Pranken und sie lernt Aslan zu lieben. Und wisst ihr, warum ich diese Geschichte liebe? Weil wahre Gottesfurcht treibt dich immer hin zu Gott, niemals weg von Gott. Ich lese euch vor, Psalm 31, Vers 20. Es gibt viele Psalmworte dafür. Psalm 31, Vers 20, da sagt der Psalmist, wie groß ist deine Güte, die du bereithältst denen, die dich fürchten, die du denen erweist, die sich bei dir bergen. Das heißt, Gott fürchten bedeutet, sich bei Gott bergen. Die Furcht Gottes ist nicht etwas Furchtbares. Die Furcht Gottes bringt dich näher zu Gott. Und im Deutschen haben wir da zwei Worte, nämlich Angst und Furcht. Angst hat man vor etwas Furchtbarem und man läuft davon. Furcht hat man vor jemand Wunderbarem und man rennt hin zu ihm. Und eine wahre Furcht Gottes treibt dich nicht weg von Gott, sondern so wie Jill bringt es dich immer näher zu Gott. Das ist die wahre Furcht Gottes, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Vor ein paar Jahren habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt aus mit meiner Tochter, mit der Eva. Die war damals 8 Jahre alt. Ist neben mir gesessen. Und dann habe ich gesagt, Eva, hast du mir eigentlich gerne? Liebst du mich? Dann habe ich mir gedacht, das wird sie wohl ja sagen. Hat auch ja gesagt. Hat sie gesagt, ey klar, Vati, ich habe dich gern. Und dann habe ich gesagt, fürchtest du mich eigentlich auch? Dann hat sie ein bisschen nachgedacht. Dann hat sie gesagt, ja, ein bisschen schon. Dann habe ich gesagt, warum fürchtest du mich? Dann hat sie gesagt, ja, wenn ich schlimm bin. Weil sie weiß, wenn sie Dinge tut, die sie nicht tun soll, dann spürt sie auch meine Disziplin. Und es war eine Furcht, obwohl bei der Eva ist sicher auch Angst dabei. Weil ich bin ja bei Weitem kein perfekter Vater. Ich habe sicher oft reagiert aus Frust oder Zorn. Da ist auch Angst dabei. Aber es ist auch Furcht dabei. Und seht ihr, am schönsten kommt diese Furcht zum Ausdruck in diesem Lied, das wir alle kennen, Amazing Grace. Das ist eins meiner Lieblingslieder, geschrieben von John Newton. Er war der Kapitän eines Sklavenschiffes. Und 1748 geriet er in schwere Seenot und kam so zum Glauben an Jesus Christus. Und er schrieb das Lied Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wunderbare Gnade, wie süß der Klang, das einen Schuft wie mich erlöste. Und die zweite Strophe heißt dann, it was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Es war die Gnade, die meinem Herz Furcht lehrte, und Gnade löste meine Furcht. Gnade lehrt uns beides. Gnade lehrt uns, Gott zu fürchten, und Gnade nimmt uns die Furcht. Das ist das Wunderbare am Evangelium Gottes. Aber, meine Lieben, es ist so wichtig zu lernen, Gott zu fürchten. Und seht ihr, Furcht hat nichts damit zu tun, dass man Angst hat. Man sagt ja zum Beispiel auch bei uns, das ist ein gottesfürchtiger Mann. Was meine ich damit? Ist es ein Mann, der immer Angst hat vor Gott? Nein. Ein gottesfürchtiger Mann ist jemand, der Gott vertraut. Übrigens, wenn man wissen möchte, was ein Wort in der Bibel meint, gibt es unter Theologen eine Regel, die heißt die Regel der ersten Erwähnung. Wann kommt dieses Wort zum ersten Mal in der Bibel vor? Und zum Beispiel das Wort fürchten kommt zum ersten Mal vor im Genesis Kapitel 22. Wo Furcht steht. Willst du Weisheit, dann fürchte Gott. Willst du, dass Gott barmherzig mit dir ist, dann fürchte Gott. Kannst du in den Psalmen nachlesen. Unsere biblischen Vorfahren, die haben Gott gefürchtet. Ob das Moses war vor dem brennenden Busch, da lesen wir, er fürchtete sich Gott anzuschauen. Als Jesaja eine Vision Gottes hat, lesen wir, er sagte, wehe mir, denn ich bin verloren. Daniel zitterte, als er Gott begegnete, und Johannes fiel vor seinen Füßen wie tot. Und dann noch ein letztes. Warum sollen wir Gott fürchten? Drittens, weil es ein klares Gebot von Gott ist. Prediger, das ist eins meiner Lieblingsbücher. Prediger ist so ein gewaltiges Buch im Alten Testament. Das ist so down to earth, sagt man. Es ist, wie das Leben wirklich spielt. Aber die Zusammenfassung von diesem Buch, Prediger 12, Vers 13, das sagt Salomo, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Das ist das Endergebnis. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Seht ihr, wenn wir Gott nicht fürchten und wenn wir seine Gebote nicht ernst nehmen, dann laufen wir Gefahr, uns selbst und Gott zu verletzen. Es gibt in unserem Universum Gesetzmäßigkeiten, über die wir nie hinaus können. Zum Beispiel, es gibt mathematische Gesetze. 2 und 2 ist 4. Das ist hier so in Indien und in Korea. Kein Unterschied. Du kannst sagen, für mich ist 2 und 2 7, so wie die Bibel Langstrumpf. Aber das ändert nichts daran, dass 2 und 2 4 bleibt. Du kannst es nicht ändern, es ist ein mathematisches Gesetz. Es gibt auch physikalische Gesetze, die immer funktionieren. Zum Beispiel das Gesetz der Schwerkraft. Wenn du vom Hausdach runterspringst, das Gesetz der Schwerkraft wird übernehmen und du wirst dir wehtun. Da gibt es einen, den lese ich euch vor, das habe ich ganz witzig gefunden. Der Unfallbericht von einem Maurer in Australien. Und er muss an die Unfallversicherung schreiben, warum er sich so verletzt hat. Ich lese euch das kurz nur vor und dann sage ich, warum ich das tue. Er schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits unter Paragraph 3 beschrieben, ist die Unfallursache auf unzureichende Planung zurückzuführen. In Sektion 4 des Unfallberichts möchte ich Ihnen nun die von Ihnen geforderten Informationen über den Unfallhergang berichten. Ich bin Maurer vom Beruf. Am Unfallstag arbeitete ich alleine im 6. Stock eines Gebäudes. Nach Beendigung der Arbeit blieben mir einige Ziegel übrig, welche, wie wir im Nachhinein feststellten, etwas mehr als 150 Kilogramm wogen. Anstatt sie über die Stiegen hinunterzutragen, entschied ich mich, sie auf dem Seilzug auf einer Palette hinunterzulassen. Nachdem ich das Seil auf Erdgeschosshöhe fixierte, lud ich die Ziegel auf die Palette, welche auf der Höhe vom 6. Stock am anderen Seilende befestigt war. Danach löste ich das Seil im Erdgeschoss und, damit die Ziegel nicht zu schnell herunterkamen, hielt ich das Ende des anderen Seils mit meinen Händen. In Sektion 7 des Unfallsberichts ersehen Sie, dass ich 65 Kilogramm wiege. Als mich das Seil dann so plötzlich nach oben riss, war ich so schockiert, dass ich vergaß, das Seil loszulassen. Ich muss nicht dazu sagen, dass ich nun mit hoher Geschwindigkeit an der Mauer des Gebäudes nach oben unterwegs war. Etwa in der Höhe des 3. Stockwerkes traf ich auf die Ziegelpalette, die nun mit gleich hoher Geschwindigkeit nach unten unterwegs war. Dieses Aufeinandertreffen erklärt die Schädelfraktur und das gebrochene Schlüsselbein, wie es in Sektion 2 des Unfallberichts zu lesen ist. Nach diesem Aufeinandertreffen, welches mich nur kurz verlangsamte, ging es wieder mit hoher Geschwindigkeit in Richtung 6. Stock. Meine Finger waren inzwischen am Seil verkrampft. Im 6. Stock angekommen, war ich wieder voll bei Bewusstsein und hielt am Seil fest, obwohl ich Schmerz verspürte. Etwa zur selben Zeit schlug die Ziegelpalette auf Erdgeschosshöhe auf den Boden auf und die Ziegel durchbrachen den Palettenboden. Nachdem nun das Gewicht der Ziegel nicht mehr vorhanden war, wog die Aufhängung am anderen Seilende nur mehr 10 Kilo. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ich 65 Kilogramm wiege. Wie Sie sich vorstellen können, ging es nun mit hoher Geschwindigkeit wieder nach unten. Etwa in der Höhe des 3. Stockwerkes traf ich auf die Palettenaufhängung, die aus Gusseisen gefertigt war. Das erklärt die beiden zertrümmerten Fersen, den Blasenriss und die herausgerissenen Zähne. Dieser Zusammenstoß war auch das Ende meiner Glückssträhne.
Mit meinen Händen immer noch am Seil fuhr ich mit hoher Geschwindigkeit weiter nach unten und landete auf dem Ziegelhaufen. Das erklärt die zwei gebrochenen Wirbel. Es tut mir leid, Ihnen berichten zu müssen, dass ich, auf den Ziegel liegend, mein Bewusstsein verlor und das Seil losließ. So sah ich nur noch kurz, wie die Palettenaufhängung aus Gusseisen mit hoher Geschwindigkeit von oben auf mich zukam, und das erklärt die zwei zertrümmerten Oberschenkel. Ich hoffe, Ihnen damit eine ausreichende Erklärung des Unfallhergangs und der damit verbundenen Verletzungen gegeben zu haben. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Mike Bashby. Das ist ganz witzig, wenn du nicht selber betroffen bist. Aber die Moral von der Geschichte: Es gibt in unserem Universum physikalische Gesetze, die immer funktionieren. Und jetzt kommt der Punkt. Gibt es in unserem Universum auch moralische Gesetze, die festgesetzt sind und die immer funktionieren? Nicht Gesetze, die irgendein Mensch erfunden und festgesetzt hat, sondern Gesetzmäßigkeiten, die der Mensch von innen her weiß. Die Bibel sagt dazu Folgendes. Römer Kapitel 2, Vers 14 und 15 sagt der Apostel Paulus: Denn wenn die Nationen, das heißt die Heiden, die kein Gesetz haben, so wie die Juden zu der Zeit, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Vers 15, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen ihnen Zeugnis gibt, und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder entschuldigen. Die Bibel sagt, und die Realität bestätigt es, dass in jedem Menschen eine gewisse moralische Gesetze vorhanden sind, und wir wissen eigentlich, wenn wir sie nicht befolgen, kommen wir zu Schaden. In unserer heutigen aufgeklärten Gesellschaft haben wir es allerdings gewagt, die moralischen Gesetze wegzuerklären und zu ignorieren. Ist euch aufgefallen? Wir reden nicht mehr von moralischen Gesetzen, wir reden von moralischen Werten. Wir reden nicht mehr von Wahrheit, sondern von Ansichten. Und seht ihr, das Problem ist, wenn wir diese moralischen Gesetze missachten, dann werden wir über kurz oder lang uns selbst Schaden zufügen. Wenn wir entscheiden, das Gesetz der Schwerkraft, das ist uns lästig, weil das kostet der Gebietskrankenkasse so viel, also gibt es es nicht mehr. Es wird nichts daran ändern, dass wir uns trotzdem wehtun, wenn wir vom Haus runterspringen. Und wenn wir in der Mehrheit beschließen, es gibt diese moralischen Gesetze nicht mehr, werden wir früher oder später zu Schaden kommen. Und alle moralischen Gesetze beginnen mit der Furcht Gottes. Was geschieht, wenn wir keine Gottesfurcht mehr haben? Und Freunde, das können wir jeden Tag beobachten. Moralische Werte zerbröckeln, es gibt eine extreme Werteverschiebung. Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren noch mal ein neues Haus gebaut am Tauernhof bei uns zu Hause. Und ich habe festgestellt, es ist leichter, ein ungeborenes Kind zu töten, als einen Baum zu fällen. Ich musste nämlich einen Baum fällen, der war im Weg. Ich musste ansuchen, schreiben an die Stadtgemeinde. Und sie kamen zu fünf, der Bürgermeister, der Förster, der Umweltschützer. Und sie mussten beschließen, schriftlich, ob dieser Baum gefällt werden darf oder nicht. Wenn du ein ungeborenes Kind abtreiben willst, brauchst du überhaupt niemanden fragen, kannst einfach so machen. Das nennt man Werteverschiebung. Und wisst ihr, woher das kommt? Wir haben keine Furcht mehr vor Gott. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, ja, wer nimmt das heute schon ernst? Wenn du ehrlich bist, wenn du all deine Steuern redlich bezahlst, dann wirst du als dumm angeschaut. Wichtig ist nicht ehrlich zu sein, wichtig ist dich nicht erwischen zu lassen. Das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja, darüber lachen doch heute Kinder. Es gibt keinen Respekt mehr vor Autorität. Das ist übrigens nicht die Schuld der Kinder, sondern die Schuld der Eltern. Wenn du sagst, dass du deine Jungfräulichkeit für den einen Partner aufbewahrst, für den Partner für dein Leben, dich schauen die Leute an, als seist du vom Mond. Früher war es eine Schande, ein lediges Kind zu haben, heute ist es modern. Wenn die Bibel sagt, du sollst nicht begehren deines Nächsten, hab gut und so weiter. In Österreich gibt es eine Werbung, die heißt, Geiz ist geil. Ich möchte was sagen, es ist heute in unserer Gesellschaft nicht einfach, als Christ zu leben. Wisst ihr warum? Wir Christen stehen zwischen zwei extremen Wertesystemen. Das eine ist nicht extrem, das ist normal, das ist Gottes Wertesystem. Das ist nicht extrem, es ist das normale Wertesystem, das Gott für Menschen vorgesehen hat. Wie der Mensch gesund leben und wirken kann. Aber auf der anderen Seite haben wir das Wertesystem unserer Gesellschaft und zwischen diesen Wertesystemen sind wir hin und her gerissen. Und gerade oft junge Leute, die haben es nicht leicht, zwischen diesen zwei Wertesystemen immer zu erkennen, was jetzt dran ist. Das muss uns bewusst sein. Ein Beispiel nur, ich hatte vor ein paar Monaten einen kleinen Unfall auf der Autobahn irgendwo in Deutschland und da wurde repariert zu Hause. Als ich es abholte, haben sie mich gefragt, ob ich zufrieden bin mit meinem Auto. Übrigens ein Opel, gutes deutsches Auto, gell? Ich bin Opel-Mechaniker, darum kann ich mich das sagen, gell? Und er hat gesagt, ja, ich bin ganz zufrieden, es wäre nicht schlecht, wenn es ein bisschen mehr PS hätte. Das wäre ganz gut. Dann hat er gesagt, kein Problem, Viertelstunde machen wir das. Dann habe ich gesagt, 120, 160 PS. Wir brauchen nur den Computer neu installieren, kostet 58 Euro, kein Problem. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch nicht legal, oder? Dann hat er gesagt, das ist völlig egal, das merkt keiner. Da kommt niemand drauf, kein Polizist kann den nachweisen, die wenigsten Werkstätten können das nachweisen. Das weiß niemand. Aber wisst ihr was, ich habe ein Problem. Gott weiß es. Gott weiß es. Und darum ist es für mich keine Option. Aber siehst du, wenn du keine Furcht vor Gott hast, why not? Warum nicht? Ist doch okay. Sieh dir, Gottesfurcht ist keine theologische Sache da oben. Das bestimmt, wie du heute lebst. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du Gott fürchtest und liebst, es kann dir nichts Besseres passieren, denn er meint es nur gut mit dir. Und Gottesfurcht, eine wahre Gottesfurcht, wird dich immer näher zu Gott treiben, nie von ihm weg. Und ich schließe mit einem Bibelwort, aus Psalm 34 und Vers 12, da sagt er, kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Der natürliche Mensch hat keine Furcht vor Gott, darum müssen wir sie lehren. Und ich möchte euch ermutigen, lernt Gott zu lieben und zu fürchten und lehrt eure Kinder, Gott zu fürchten und zu lieben. Kommt ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Ich bete noch, lieber Vater, hab Dank für dein gutes Wort. Danke, Herr Jesus, dass du ein so gnädiger und liebender Gott bist und dass wir gerade bei der Austreibung, bei der Tempelaustreibung sehen, wie groß deine Liebe zu deinem Vater ist. Es ist dir nicht egal, wie Menschen mit deinem Vater umgehen. Es ist dir nicht egal, wie Sünde die Menschen entstellt. Es macht dir was aus. Und darum bin ich so dankbar, dass du ein zorniger Gott bist, der Ungerechtigkeit bestraft und letztlich besiegt. Danke, Herr Jesus, für deine große Liebe zu uns. Und in deiner Gnade sind wir wahrhaft geborgen, denn du bist derjenige, der geschlagen wurde. Und durch deine Wunden ist uns Heilung widerfahren. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen im Namen des lieben Sohnes. Amen.